Ich würde sagen, können wir weitermachen. Und damit direkt wieder zu dir.
Ja, dankeschön. Ja, ich bin jetzt gerade am Überlegen. Vielleicht können wir das abstimmen, ob es Sinn macht, dass ich einmal jetzt einen Überflug mache über die nächsten 20 Folien, dass wir jeden Teilbereich mal angesprochen haben, um dann darüber zu sprechen, wo welche Änderungen Sinn machen. Oder auch nicht. Wenn wir jetzt, also dass wir das zumindest alles mal besprochen haben, weil eine Idee wäre, dass man das dann an dieser Übersicht nochmal zurückgehen, auf der zum Beispiel auf Folie 9 oder auf dieser Folie 4 die ganzen Themen A bis E einmal mit zusammen hat und dann darüber sprechen kann, wo sehen wir denn Änderungen oder welche dieser Punkte sind denn vielleicht mit einer höheren Priorität zu versehen als andere. Da einmal die Frage, ob das in Ordnung ist oder ob wir Folie für Folie einzeln die Details machen. So. Also hat jemand was dagegen, wenn ich jetzt erstmal einen Überflug mache, wo diese Folien dafür, dass wir alles mal angesprochen haben, also wir zumindest durch dieses Kapitel 3 formal erstmal durch und um dann nochmal zu diskutieren unter der Gesamtschau, was das machen wir. Okay. Muss ich mal gucken, dann sind wir, werden wir jetzt bei den Angabepflichten, da der Hinweis vorab, das ist so ein bisschen doppeldeutig, weil einerseits wird gesagt, oder die Fragen gestellt von Studenten in Frage 3, halten Sie die Probleme, die wir sehen, in der Kapitalflussrechnung für änderbar innerhalb der Kapitalflussrechnung oder soll es dazu Angaben geben? Und dann gibt es aber in einem Problembereich Angabepflichten, der hier, so wie ich das verstehe, Angaben vorsieht, die zumindest in den anderen Posten oder in den anderen Problembereichen bis jetzt noch nicht abgedeckt sind. Da geht es zum Beispiel um die Vorbereitungs- und Klassifizierungsentscheidungen des Unternehmens. Zum Beispiel fehlen dann manchmal Informationen zu Klassifizierungsentscheidungen, weil Zahlungsgründen, deren Zuordnung nicht offensichtlich ist, oder werden Beispiele genannt, leistungsorientierte Funktionspläne oder die Behandlung von Wechselkursänderungen, die dann durchaus unterschiedlich dargestellt werden. Es geht um Informationen zu konzerninternen Zahlungsströmen. Ein Beispiel ist, dass ein Unternehmen Investitionen hat, aber keine Zahlungsbedürfnisse, weil es aus einem anderen Konzernunternehmen finanziert wird. Dass dann Nutzer gerne wissen möchten, welches Konzernunternehmen hält denn eigentlich die Zahlungsmittel. In dem Zusammenhang auch gibt es Zahlungsmittelbeschränkungen hierzu Informationen. Hier gibt es schon Vorgaben in IS7, die werden aber durchaus unterschiedlich ausgelegt. Und Nutzer bekommen halt dann zum Teil nicht die Informationen, die sie dann brauchen, um zukünftige Dividenden, Schuldendienste oder die Investitionsfähigkeit einschätzen zu können. Die Liquidität und Fähigkeit, Schulden zu bedienen, halt die Informationen in der Kapitalflussrechnung nicht für ausreichend für die Bewertung der Finanzstruktur und sollten die geforderten Informationen zu Liquiditätsproblemen und damit zur Liquiditätslage des Unternehmens auch eher in IS7 oder in IFS7 geregelt werden, wird im Diskussionspapier gefasst. Informationen zu nicht zahlungswirksamen Erträgen. Einige Nutzer fordern mehr Informationen zu nicht zahlungswirksamen Erträgen. Zum Teil sind detaillierte Informationen im Lagebericht des Unternehmens zu finden, aber eben nicht immer. Es werden Problembereiche angesprochen zu Informationen zu nicht wiederkehrenden Zahlungsströmen, dass es hier mehr Informationen geben sollte. Zum Beispiel einmal Effekte, für die Informationen bereit werden könnten, beispielsweise die Aufnahme einer Reverse-Factoring-Vereinbarung sein. Es werden Informationen über die Auswirkungen von Unternehmenszusammenschlüssen gefordert, also zusätzliche Informationen, zum Beispiel ähnlich denen nach BFS 3 für Erlösung, Gewinn und Verluste, dass man, also das ist auf die Gewinn- und Verlustrechnung gezogen, ob man nicht ähnliche Vorgaben auch bei Unternehmenszusammenschlüssen für die Kapitalflussrechnung fordern sollte. Zusätzlich werden Überleitungsrechnungen gefordert, weil es Probleme gibt bei der Überleitung der Kapitalflussrechnung zu anderen primären Abschlussbestandteilen. Befragte betonen den Bedarf an mehr Informationen über Bewegungen und nicht zahlungswirksamen Kosten. Also hier gibt es auch wieder eine Überschneidung zu diesem grundsätzlichen Thema, was wir ganz am Anfang hatten, nämlich die Übereinstimmung der Abschlussbestandteile und auch zu nicht zahlungswirksamen Transaktionen. die Aufschlüsselung von Disaggregation von Informationen. Ich hatte das heute Morgen vor dem Mittag angesprochen, also die erweiterten Anforderungen an IFS 18, da wird zumindest gesehen, dass die zumindest helfen sollten bei den Informationen zur Aggregation und Disaggregation. Im Konkreten wird angesprochen, dass es Posten gibt, die durch den Periodengewinn oder Verlust nach der indirekten Methode zur Darstellung der Zahlungsströme auf der betrieblichen Tätigkeit angepasst werden, dass es hierzu mehr Informationen gibt und eine stärkere Aufschlüsselung, insbesondere im Zusammenhang mit nichtzahlungswirksamen Hinzurechnungsposten. Und hier wird häufig dann auch die Möglichkeit der Überleitung zur Veränderung des Working Capitals angesprochen. Man wünscht sich, oder ein Problembereich ist auch, dass Investitionsausgaben für die Instandhaltung getrennt werden können zu Investitionsausgaben für das Wachstum, also Instandhaltungs-Capex im Vergleich zum Wachstums-Capex, weil die Unterscheidung beispielsweise bei der Berechnung des Cashflows wichtig ist. Also hier gibt es dann wieder auch eine Überschneidung zu den Cashflow-Kennzahlen. Also ich glaube, das kann man hier erstmal dabei belassen. C, dass es eine Unterscheidung gibt für Dividenden, die an beherrschende und nicht beherrschende Anteile ausgeschüttet werden. Da gibt es bisher keine Informationen zu, oder da wird nicht unterschieden in IAS 7, und da wurden halt einige fordern halt, dass es hier eine Aufteilung gäbe. Zusätzlich auch Segmentinformationen zu Zahlungsströmen. Aus Großbritannien wurde auch gefordert, dass diese Segmentinformationen, dass der operative Cashflow nach den Segmentinformationen aufgeschlüsselt werden sollte und da auch der Anteil aufgegebener Geschäftsbereiche mit integriert werden sollte, dass es aussagekräftiger wäre als die bisherigen Vorgaben. Hier ist die Definition von Messgrößen und Kennzahlen. Auf Grundlage der Rückmeldungen an EFA wurden folgende Maßgrößen und Kennzahlen hervorgehoben, die jetzt nicht definiert sind, aber von Nutzern häufig verwendet werden. Und da ist das Working Capital dabei, sind die Investitionsausgaben, also Instandhaltung gegenüber Wachstum. Es ist die Nettoverschuldung genannt und der Free Cashflow. Und wie hier auch geschrieben steht, also es besteht Uneinigkeit darüber, ob die aufgeführten Messgrößen und Kennzahlen vom ISB definiert werden sollten oder nicht. Aber, also wo man sich einig ist, Mehrzahl gesagt hat, also müsste zumindest zusätzliche Angaben geben, wenn Komponenten dieser Messgrößen und Kennzahlen in der Kapitalflussrechnung dargestellt werden. Und anstelle einer Definition könnte auch eine Überleitung dieser Kennzahlen zu der im Abschluss enthaltenen Posten gefordert werden. Und hier ist ein Verweis hin zu diesen Management Defined Performance Measures in IFRS 18 gegeben.
Darf ich da kurz was zu sagen?
Selbstverständlich.
Passt das, weil diese Performance Measures beziehen sich doch nur auf die GMV und hier reden wir doch nicht über die GMV-Größe.
Nee, also der Verweis ist ähnlich den Vorgaben zum Management Defined Performance, sollte man sowas aufnehmen für
die Kapitalflussrechnung. Wer ist IFRS 18 gemeint?
Genau, ja. Also genau, das ist jetzt kurz gefasst.
Okay.
Wobei hier auch die Rückmeldungen waren, also was ich jetzt gelesen habe vom ISB und auch aus Großbritannien, aus dem IFRS-Meeting, ist, dass grundsätzlich schon gesagt wird, wie gesagt, das hatten wir bei der Zuordnung in operativ, investiv und Finanzierung, dass das schon ein gängiges Schemata ist, auf deren Basis Investoren schon den Free Cashflow berechnen. Also es wird jetzt nicht gesagt, nee, damit können wir gar nichts anfangen und das funktioniert nicht. Wo es ist, ist bei der Nettoverschuldung, also manche Unternehmen machen das freiwillig, also diese Überleitungsrechnung, die Aufteilung der Investitionsausgaben, die wird wirklich fast immer gefordert. Und manche Unternehmen machen das halt freiwillig, diese Überleitung für ein Kapitalflussrechnung zur Veränderung des Working Capitals. Also das ist jetzt die Frage, ob man das dann vorschreiben oder nicht. Das ist aber, also, und hier, ja, ich weiß nicht, ob das richtige Begriff ist, dass sich die Geister scheiden, aber also die Frage ist schon, sollte man dem ISW jetzt den Auftrag geben zu sagen, wir definieren diese Kennzahlen und dann müssen alle die berichten, so wie ich das verstehe, sind es sowohl die Nutzer als auch Unternehmen, die das teilweise dann für sich selbst anpassen, also zum Beispiel die Free Cashflow-Größe, dass die alle durchaus unterschiedlich berechnen. Das war ja auch je nach Unternehmensbereich, wird es unterschiedlich interpretiert, macht es da Sinn, zu sagen, jetzt haben wir eine Definition, mit der am Ende eventuell keiner was anfängt. Oder die müssen wieder angepasst werden und dann die Frage ist, haben wir denn die Information, um von der Kennzahl wieder woanders hinzukommen?
Ja, wäre es nicht gut, doch eine Definition zumindest zu haben für einige dieser Kenngrößen, weil Ja, zumindest als Empfehlung, dass man sagt, was man darunter versteht, dass man sozusagen Best Practice Ansatz mal sukzessive entwickeln sollte. Wir haben das gleiche Thema bei EBITDA und EBITDA auch, dass das so stark abweicht. Eigentlich müssen wir ja hier hinkommen, dass wir, wenn wir auch XWL und andere Dinge wollen, Standardisierung zu bekommen. Frage hier in die Runde, macht es nicht Sinn, dann zumindest Empfehlungen auszusprechen?
Grundsätzlich fände ich das auch schön. Wenn man anschaut, was die Ratingagenturen machen, es gibt ja gerade bei Banken Kapitalkennziffern, die auf sich vorgehen und können dann trotzdem eigene richtige Welten beschaffen. Aber ich verstehe den Punkt. Schön wäre das natürlich schon.
Das gleiche Punkt dazu. Hier das 8, genau das gleiche Ziel. Die OP-Definition, also die Operating Profit-Definition zu vereinheitlichen. Und dann hat man gut zu sagen, die Worte vernahme ich wohl allein wie viel sie glauben, weil die ganzen Unternehmen werden weiterhin abweichen. Also das heißt, jedes Unternehmen befindet sich dann in Justice. Und da wird dann immer begründet, warum der deutlich besser ist als der EFSAX. Ich denke, das wird bei diesen Kennzeichen genauso sein. Also ich glaube, die Idee, dass man da den Bildwuchs der KPIs einbringt, ist, glaube ich, also ich glaube, es wird nicht erreicht. Zumindest, weil im großen Teil uns auch noch die Finanzberichterstattung zum Beispiel über IFRS 8, zum Beispiel bei OP, das die Möglichkeit auch gibt, so zu berichten, wie man das auch intern macht. Und deswegen wird man weiterhin unterschiedlich.
Aber wäre es nicht gut, ich muss auch mal anhalten, ja, wir haben auch dieses Thema mit adjusted, das ist ganz fürchterlich teilweise. Aber um Vergleichbarkeit herzustellen zumindest, dass es ein As-Reported geben muss, nach einem bestimmten Standard, der noch zu definieren wäre. Und dann können Sie adjustieren, was Sie wollen, bei einer zweiten Kennziffer. Also EBITDA As-Reported und EBITDA Adjusted oder sowas. Also das wäre jetzt zumindest das, was wir von uns von der Kapitalmarktseite auf jeden Fall wünschen würden. Denn diese Überleitung von As-Reported, wie auch das dann wieder definiert ist, zu Adjusted, das sind teilweise signifikante Abweichungen bei diversen Industrieunternehmen zum Beispiel auch, wo man sagt, hey Leute, wenn wir auch schneller analysieren sollen, dann brauchen wir auch stärkere Standards. Und das, ich glaube, es würde den BPs auch helfen.
Das kann ich gut nachvollziehen. Ich bin zwar schneller, aber ich kann Ihren Punkt ganz gut nachvollziehen. Ja, wenn man allein sieht, wie viele unterschiedliche Definitionen von Eigenkapitalrentabilität es gibt, als anderes Thema zu nennen, kann ich Ihren Wunsch.
Ich muss auch weitergehen.
Das stimmt, aber ich habe das so verstanden, wenn man ein standardisiertes hat, natürlich kann man dann davon abweichen, aber es ist ja Sache des Nutzers, ob er dann das Standardisierte nimmt, weil das als sinnvoll erachtet, oder das eigendefiniert. Und vielleicht, wenn es dann keiner nutzt, entwickelt sich das dann auch mal zu einem standardisierten, was für die Nutzer sinnvoll ist. So verstehe ich zumindest.
Also wir werden uns dieses Thema nochmal bei uns annehmen, zu sagen, wir haben ja auf der einen Seite die Financials, wir haben auch die, welche Nachhaltigkeits-KPIs sind für uns auch von Relevanz und wie sollten sie definiert sein. Und diese Diskussion kann man ja nochmal führen, was sinnvoll wäre an der Stelle zu sagen, okay, das ist auch Net Debt zu EBITDA, das reicht ja so fürchterlich auf. Also das, insofern wäre es ja ganz schön, wenn man da einheitliches Verständnis hätte. Das wünschen sich, glaube ich, viele.
Das kriege ich doch mal so auf. Okay. Genau. Und der letzte Punkt, A habe ich jetzt ausgelassen, das hatten wir am Anfang, ist die Darstellung des Zahlungsstroms aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit, also direkte versus indirekte Methode. Ja, und hier dreht sich die Diskussion eigentlich darum, einerseits sollte man sich auf eine Methode beschränken, also sollte eine Methode vorgeschrieben werden, um eine bessere Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Gegenüber, also das würde dann die Streichung des Methodenwahlrechts bedeuten, was für Unternehmen kostspielig sein könnte, weil meistens dreht sich das halt eben darum, dass man dann die direkte Methode vorschreibt. Wenn wir jetzt ein Bogen nochmal machen zum IFES-Meeting und was die Italiener da zumindest dargestellt haben aus der Auswertung der wissenschaftlichen Literatur von Metastudien. Also die haben die Aussage getroffen, dass relativ eindeutig die Forschung sagt, dass die direkte Methode der indirekten überlegen ist. Wenn man sich dann allerdings die Briten anhört und was Investoren sagen und auch Ersteller natürlich, die präferieren die indirekte Methode, wünschen sich aber Zusatzangaben, die denen der direkten Methode für bestimmte Bereiche entsprechen. Zum Beispiel, also was immer wieder gesagt wird, sind Zahlungen von Kunden. Dass man das separat als direkte Angabe hat. Und das ist auch das, was die Italiener am Ende, zumindest in den Vorschlägen, wie könnte denn eine mögliche Lösung aussehen, empfehlen, dass sie an sich von der indirekten Methode ausgehen und überlegen, was für Zusatzangaben könnte man eigentlich machen, damit man von der Qualität quasi eher zu dieser direkten Methode kommt. Und auch bei den ISB-Vorschlägen, das hatten wir auch heute Morgen bei der ASAP-Vorstellung, wird immer der Vorteil der direkten Methode oder dass einige diese direkte Methode bevorzugen, dargestellt. Bei den eigentlichen Aspekten wird dann aber gesagt, wie kommen wir bei der indirekten Methode eigentlich zu einer Qualitätserhöhung hin zu einem ähnlichen Qualitätsmerkmal wie bei der direkten Methode. Und was dann eben angeführt wird, ist insbesondere bei der indirekten Methode, dass die halt, wenn es gut gemacht ist, eine Überleitung zum Working Capital erlaubt, was es bei der direkten Methode unbedingt nicht gibt. Also dass da manche Informationen eben auch fehlen. Das habe ich hier versucht, beziehungsweise das ist jetzt in der Matrix dargestellt, was im Diskussionspapier wiedergegeben ist, die Vorteile und Nachteile der direkten und indirekten Methode. Bei der direkten Methode, sie ist halt klar und verständlich. Es gibt einen 3-Grad der Information. Gleichzeitig wird von den Erstellern gesagt, es ist aber eine komplexe und anspruchsvolle Anwendung dieser Methode und begrenzte Nützlichkeit großer Zahlen. Das hatten wir vorhin gehört hier bei Banken, dass es dann halt so viele Nullen, so viel Platz haben wir gar nicht, um das dann darzustellen, was man daraus dann eigentlich macht. Bei der indirekten Methode, die Vorteile ist weit verbreitet, enthält nützliche Informationen, hat eben in Bezug zu anderen Abschlussbestandteilen, weil es eben diese indirekten Hinzurechnungen und Abzüge gibt mit Bezug zu anderen Abschlussbestandteilen. Nachteil ist, es sind weniger detaillierte Informationen und es gibt halt durchaus Unterschiede in der Anwendung. So, und damit sind wir dann einmal durch dieses Kapitel 3 komplett durch. Und die Frage, die Herr Frack in dem Diskussionspapier hier stellt, ist, ob wir die Probleme, die hier angesprochen werden, ebenfalls sehen. Und wenn ja, ob es eine Priorisierung gibt dieser Probleme oder ob welche vergessen wurden. Und bei einzelnen Aspekten sollte man die innerhalb der Kapitalflussrechnung lösen oder durch Angaben, zusätzliche Angaben. Und das ist halt wie gesagt, also wir haben angefangen mit der Definition von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten. Der Frage, ist die Definition der Zahlungsmittel-Äquivalente eigentlich passend oder müsste man die anpassen? Damit dann auch immer, ich gucke jetzt in die schlaue Liste, damit aber auch immer verbunden, also wenn man Zahlungsmittel-Äquivalente aber anpassen würde, die Definition, dann hätten wir auch wieder einen Querbezug zur Zuordnung und Klassifizierung von Zahlungsströmen, weil je nachdem, was ich damit reinnehme, ändert sich dann halt auch eventuell die Größe operativ, investiv und Finanzierung. Genauso auch Auswirkungen auf nicht zahlungswirksame Transaktionen. Also wenn ich die Definition der Zahlungsmittel-Äquivalente ausweite, dann fällt eventuell mehr unter die Zahlungsmittel, was dann diesen Querbezug zu den nicht zahlungswirksamen Transaktionen hat, wenn ich nämlich dafür entscheide, dort auf nicht zahlungswirksame Transaktionen abzubilden. Genau, und wie gesagt, die Liste, ich habe das in der Covernote ja dargestellt. Also hier wäre jetzt mal die Frage für die letzten 25 Minuten, dass wir vielleicht mal diskutieren, ob wir hier einzelne Aspekte sehen, die wir hervorheben wollen, im Sinne von priorisieren für die Stellungnahme oder auch vielleicht eher nach unten, dass wir das nicht priorisieren beziehungsweise eigentlich eher beibehalten wollen, wie es ist. Das hätten wir jetzt zumindest Zeit für und dann könnte man in der Stellungnahme das mal versuchen oder ich dann zu formulieren. Zum Punkt. Das, was noch übrig bleibt, also so eine Aussage, die Arbeitsgruppe, also ich treffe mich mit der Arbeitsgruppe Finanzinstrumente und Versicherungen für diesen Teil
Kapitalversicherung für Finanzdienstleister am 2. April. Den Teil würde ich dann auch schon in die Stellungnahme mit aufnehmen, dass wir das im April in der Sitzung besprechen können. Und was dann übrig bleibt, ist noch die Frage, sollte es insbesondere noch andere Lösungen außerhalb der Kapitalversicherung geben, zum Beispiel so eine Überleitungsrechnung zur Nettoverschuldung, das ist ein Teil. Das ist aber auch nicht so besonders groß. Und die Frage, sollte man jetzt, das ist der letzte Punkt in dem Diskussionspapier, eigentlich gezielte Verbesserungen einzelner Aspekte vornehmen oder eher es eben komplett überarbeiten? Das ist, glaube ich, eine Dreiviertelseite in dem Diskussionspapier. Also wir sind durch den Großteil des Diskussionspapiers dann eigentlich durch. Aber hierzu ist mir dann noch nicht ganz klar, wie der Fachausschuss eigentlich zu diesen einzelnen Punkten steht und wie man das dann in der Stellungnahme gießen kann.
Ja, danke. Zum letzten Punkt, direkt versus indirekt, das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Frage. Und das bei den Zuschauern, habe ich ja schon gesagt, die direkte Methode, mittlere Katastrophe, auch wenn es hier für nicht Finanzunternehmen sind, muss man sich nur mal vorstellen, aus seinem eigenen Konto bei der Bank, wie viel Zahlungseingänge und Ausgänge da so hat, und das dann auf Millionen Privatkundenbuch rechnen, kann man sich dann vorstellen, was das bedeutet bei der direkten Methode. Deswegen sagen wir immer bitte nicht, ich will jetzt keinen Experte, und ich glaube, bei dir hat es oder eine Versicherung so ähnlich, vielleicht nicht ganz so große Beträge, aber auch natürlich sehr, sehr hoch. Und ja, du sagst, es gibt Industrieunternehmen, die die direkte Methode machen. Ich vermute, es sind nicht sonderlich viele und das ist ja auch ein klares Zeichen. Von daher, ja, das ist ja ein Thema, was auch schon mindestens seit 20 Jahren gibt, der Wunsch, die direkte Methode, aber das sind große Folgen. Wohl wissen, dass das vermutlich, also nicht bei Banken, sondern bei Nicht-Finanzunternehmen, nützlicher sein könnte.
Ja, es gibt ja einige Regionen, die das ein bisschen intensiver nutzen, ja, aber das sind ganz wenige, wo das auch sagen. Mein Gefühl wäre, vielleicht ist overall message ein bisschen weniger als mehr vielleicht bei vielen Sachen. Man könnte auch mal überlegen, ob man das so ein bisschen noch abkritisiert und geklustert nach Quick-Wins und irgendwie umfangreicheren Dingen, ja, weil ich meine, das ist natürlich auch die Priorisierung ist ja nicht nur relevant, wie vorteilhaft ist das sozusagen, sondern auch wie aufwendig ist die ganze Geschichte. Und da sind manche Leute jetzt ziemlich aufwendig. Anhangangaben weiß ich nicht, ob man da so viel machen muss. Ich meine, vielleicht für den Bereich nicht Cash-Transaktionen, da kann ich es auch verstehen, aber ansonsten meine ich das auf die Kirche im Dorf lassen sollte. Vielleicht eine Anmerkung, ich glaube, zum Thema Definition von Zahlungsmitteln und Zahlungsmittel-Äquivalenten. Also grundsätzlich wäre mein Gefühl, dass man da nicht so viel machen sollte. Also wie man jetzt nicht wieder alles im Kopf klären muss, sondern da geht's gleich. Aber was man schon Sinn machen würde, sich mal einmal zu schauen, die Definition von Zahlungsmittel-Äquivalenten insbesondere. Da gab es ja diesen Punkt, der da hochgekommen ist, auch in diversen FSIC-Diskussionen. Ne? Man auf die Definition schaut, die Beschreibung, weil Zahlungsmittel-Äquivalenten gerne voraussetzen, dass es zur Verfügung steht, um sozusagen kurzfristig fällige Richtung zu erfüllen. Der Gedanke, also ich hätte gedacht, das ist so ein bisschen so nochmal das Cash nah und das Cash, das dann quasi auch zum Zweck dienen soll. Das ist aber in der Definition von Cash gar nicht drin. Ne? Also deswegen kam ja diese Diskussion auf, gibt es sozusagen Cash, was langfristig nicht zur Verfügung steht, Long-Term-Cash sozusagen. Und das ist natürlich schon so ein bisschen wenig intuitiv, ne? Wenn man sagt, Cash ist, der Gedanke der Strom Cash ist sozusagen besser, weil es jederzeit zur Verfügung steht, als Zahlungsmittel. Kann eben nicht so sein, wenn man die Definition schaut. Und da ist ja schon ein Punkt, wo man mal gucken sollte, ob nicht auch voraussetzen, nicht Cash sein sollte, dass es kurzfristig zur Verfügung steht und Verpflichtungen zu erfüllen. Das wäre so ein Quick, ne? Das könnte man ja eigentlich sehr einfach auch lassen. Das ist ein bisschen die Gefahr, dass das auch so, ich meine, gut, das ist so ein Diskussionspapier, das ist eine schöne Sache, dass man alles mal so anreißt, vielleicht, ne? Aber, ja, schon sinnvoll, aber versucht das dann jetzt auch wieder einzufangen, dass das nicht so ausgefallen ist.
Ich habe jetzt parallel nochmal die Folie von heute Morgen aus dem
aus der ASAP-Präsentation dargelegt, weil es da halt diese Übersicht gibt, zumindest das sind dann die Rückmeldungen ans ESB. Dass hier auch ein Punkt ist, also wie gesagt, Investoren, da war die Rückmeldung, dass sie eher an der Cash-Orientierung, also an den Zahlungsmitteln her orientiert sind, als die Zahlungsmittel-Äquivalente jetzt anders, also größer zu definieren, was da noch runterfällt. Das ist aber ein, also wenn man das als Low-Hanging-Fruit bezeichnen würde, das ist auch was schon mal darauf ankommt, dass einfach die bestehenden Regelungen einfach mal konsistent angewendet werden. So, weil es da halt auch durchaus Unterschiede gibt. Die Definition von Zahlungsmitteln anzupassen, das da auch um die kurzfristigen sind. Aber mit Aufhängung ist, glaube ich, kein großes Problem. Die Diskussion dreht sich hier, also das im Effort-Diskussionspapier dreht sich die Diskussion da, aber da ging es nur die Zahlungsmittel-Äquivalente. Genau. Und ansonsten, wie gesagt, also es passt eben nicht 1:1, diese Kategorie, aber als Übersicht und was zumindest die ESB-Rückmeldungen sind, das vorne der Stelle, also was Sven heute Morgen meinte, dass es wahrscheinlich eher hier so die Kosten-Nutzen-Perspektive ist in der Spalte. Und die zumindest laut ESB eingeschätzte Komplexität der möglichen Änderungen. Und was hier gefragt wurde und was wir dann eben eventuell auch mit berücksichtigen müssen, ist, dass es halt immer diese Querverbindungen gibt. Also eine Definition von Zahlungsmitteln, wenn man die jetzt anpasst, gut, das hätte auch auf alles Auswirkungen, aber nicht wahrscheinlich in dem Sinne, dass es jetzt groß weiter Probleme auslösen würde, wüsste ich nicht. Wie würden wir denn bei den Zahlungsströmen eines Agenten und den nicht zahlungswirksamen Transaktionen? Also gerade bei den nicht zahlungswirksamen Transaktionen war ja die Frage, die wir in der letzten Fachausschusssitzung besprochen haben, was ist denn eigentlich der Kern der Kapitalflussrechnung? Also ist es der, was Nutzer, so wie ich das immer bevorzuge, mit Zahlungsmittelorientierung, hast du also heute nicht da, der dazu nochmal was sagen könnte, und dementsprechend auch die Abbildung in der Kapitalflussrechnung, oder sollte man auch in irgendeiner Art und Weise nicht sagen, sozusagen eine Transaktion abbilden? Also auch jetzt in der Kapitalflussrechnung oder von denjenigen beigerechnet, haben wir dazu eine Meinung. Also ist es Aufgabe der Kapitalflussrechnung, wenn es nicht zahlungswirksame Transaktionen gibt? Und wie gesagt, ein Beispiel könnte das, ich weiß nicht, ob das das Leasing ist, oder die bei den Agentenbeziehungen, dass eben nicht die Zahlungsströme direkt über das Unternehmen laufen, sondern über den Agenten, nicht bei dem Unternehmen in der Kapitalflussrechnung abgebildet werden und die zweite, wenn Zahlungsflüsse abgebildet werden, anderen Kategorien zugeordnet werden. Ist es etwas, was die Kapitalflussrechnung vergleichbar machen muss, indem sie es gleich abbildet, oder ist es eben auch vertraglich anders strukturiert und dementsprechend auch richtig abgebildet, indem es nicht zur gleichen Abbildung in der Kapitalflussrechnung führt? Also das war so eine Grundsatzdiskussion, da sind wir stehen geblieben. Also nochmal die Frage.
Das war das Schonthema. Da gibt es jetzt die Frage, haben die überhaupt einen Zahlungsstrom? Aber wenn sie tatsächlich keinen haben, dann fände ich es schwierig, da jetzt das zu fingieren. Ne? Also ich meine, vielleicht kann man Einzelsachverhalte finden, wo es dann doch Sinn machen könnte. Aber als Grundsatz finde ich das sehr schwierig. Da müsste ich ja anfangen, jetzt zu überlegen, was wäre wenn. Ne? Hypothetische Dinge da plötzlich darzustellen, das macht für mich in der Regel keinen Sinn. Man kann diskutieren, ob es einzelne Sachverhalte gibt, Stichwort Factoring oder sowas, ja, wo es dann doch vielleicht Sinn machen könnte. Aber als Grundsatz finde ich das sehr schwierig, weil ich das müsste auch einem jemand anderen wollen. Also wenn man jetzt an Leasing oder sowas denkt, ja, was wäre, wenn ich es gekauft hätte, habe ich halt nicht. Auch wenn es wirtschaftlich vergleichbar ist, vielleicht, ja, zu einer Finanzierung. Aber
Peter Thilo Hassler ist heute nicht da und ist ja unser Cashflow-Papst, das muss man einfach sagen. Und er benutzt das natürlich genauso wie wir anderen auch, eigentlich dann, um eine vernünftige Cashflow-DCF-Bewertung machen zu können. Dafür ist es eigentlich originär für unsere Seite jedenfalls von Relevanz.
Ja.
So, und da spielt natürlich ganz besonders eine Rolle, wie es mit den Abschreibungen aussieht. Welche Rolle die dann spielen in so einem Kontext und so weiter und so fort. Und versucht man das so ein bisschen zu vergleichen. FFDA ist ja eigentlich auch eine Kenngröße, die relativ nah an einer Cashflow-Zahl ist. Relativ, also um es ganz, ganz grob zumindest, kann man sagen, FFDA hat zumindest solche ganz starken Komponenten mit drin. Und insofern konkretisiert das diese Cashflow-Rechnung nochmal das, was man ansatzweise aus der G&V heraus rauslesen kann. So, und dafür ist sie auch wirklich sehr hilfreich und sehr gut und sehr wichtig, natürlich, keine Frage. So, und dann, um DCF machen zu können, brauche ich sie auch. So, ja. Und bei bestimmten Verfahren, ich denke jetzt nur an das Umsatzkostenverfahren, da sehe ich ja nicht mal die Abschreibung drin, die sehe ich ja nur beim GKV, wenn ich das richtig erinnere, dann kann ich sie zum Beispiel nur aus der Cashflow-Rechnung ablesen, die Abschreibung. Also insofern, ja, sehr wichtig. Und aber welche einzelne Position jetzt da noch hinzukommen können, das kann der Kollege Hassler besser sagen.
Jedenfalls nach dem Musik die Abschreibung separat
angehen. Ja, klar. Dann ja.
Wenn ich das zusammenfasse, dann habe ich zumindest jetzt keine, also nicht rausgehört, dass man müsste, wie man das jetzt abbilden soll. Und dass es eigentlich die Fokussierung eher auf die Abbildung der Zahlungsflüsse tatsächlich geht. Also dass man jetzt nicht Zahlung zu einer Transaktion für die Kapitalzwecke aufziehen. Und was ich verstanden hatte, war, dass eins diese Überleitungsrechnung zur Nettoverschuldung eine Möglichkeit sein könnte. Das ist halt ein separater Abschnitt, wo man dann überleitet von der Veränderung der Zahlungsflüsse auf Veränderung der Verbindlichkeit. Das könnte ja auch eine Lösung sein. Da wird man nicht alles mit lösen können, aber es ist halt ein separater Punkt, aber ich sehe zumindest nicht, dass man nicht zahlungswirksame Transaktionen innerhalb der Kapitalflussrechnung mit aufnehmen sollte. Was es dann für Angaben gegen angeht, das muss man dann mal gucken, ob was da Lösungen sein können, aber dann hätte ich das erstmal soweit verstanden. Und würde es erstmal für eine Stellungnahme soweit aufnehmen. Ja, also die Zuordnung und Klassifizierung von Zahlungsströmen, das spielt halt auch, also gibt es in der Kategorie operativ Finanzierung, Investitionen noch irgendwie einen Bedarf, dass man da zumindest mehr Klarheit schafft, was wie zugeordnet wurde. Das wurde ja auch bei den Angabepflichten mit angesprochen, dass insbesondere bei der indirekten Methode klar wird, wie wird Working Capital abgeleitet, welche nicht zahlungswirksamen Hinzurechnungsposten hat und da eigentlich korrigiert. Da hatten wir uns ja auch dagegen entschieden, ob es eine Anlehnung an IFRS 18 geben sollte und quasi mehr, dass die Hauptabschlussbestandteile besser ineinander greifen. Habe ich das soweit richtig zusammengefasst? Also dass es hier eher, also dass es eben keine Abstimmung direkt zu IFRS 18 geben sollte, was Gewinn- und Verlustrechnung und Kapitalflussrechnung angeht und dass die Zuordnung zumindest sich dann nicht nach diesen Kategorien richten sollte und eventuell wäre dann aber zu überlegen, ob IS7, ob es irgendwie sprachlich zumindest eine Unterscheidung gibt, dass man nicht sagt, also operativer Cashflow mit dem operativen Gewinn, also dass das nicht miteinander verwechselt wird, dass das eine Entsprechung zueinander ist. Oder gibt es da andere Positionen?
Nehme ich nicht. Okay.
Aber die Definition von messbaren Kennzahlen haben wir intensiver diskutiert. Das habe ich. Aufschlüsselung von Informationen. Gibt es hier Punkte, die wir noch besprechen müssen, wo eine Aufschlüsselung, also ein Beispiel war halt die Investitionsausgaben für Instandhaltung gegenüber Wachstum. Also das wird gefordert. Sehen Sie hier noch irgendwie andere Prioritäten oder andere Punkte, die hier noch mit aufgenommen werden sollen. Das stimmt, das haben wir schon, ja, das haben wir besprochen. Okay. gibt sonst erstmal noch Rückmeldungen, weil dann sind wir jetzt einmal durch, dann habe ich zumindest jetzt heute so viel Rückmeldung bekommen, dass ich das in eine Stellungnahme also erstmal verfassen werde. Wir sind jetzt halt immer bei dieser dritten Frage. Also ich muss mal gucken, wie ich das mit der ersten und zweiten Frage mache aus dem Diskussionspapier. Da kann ich mich zumindest daran erinnern, dass Herr Hassler mal zurückgemeldet hatte, dass die Ziele 4 bis 6 wichtiger sind als 1, 2, 3. Das würde ich auch mal so in die Stellungnahme erstmal mit übernehmen, in dieser Grobstruktur. Ansonsten würde ich die Stellungnahme so schreiben, wie wir das jetzt besprochen haben, also inhaltlich die Argumente und diesen Zielbezug muss ich mal gucken, wo es dann passt, ob das Sinn macht, hier das den einzelnen Zielen zuzuordnen, weil wie gesagt, das ist ja, wenn man die Unterziele einbezieht, ich glaube, 13, 14 Ziele. Ich weiß nicht, ob das dann übersichtlicher wird. Das würde ich dann für die nächste Fachausschusssitzung vorbereiten, inklusive dann der Rückmeldung aus der AG Finanzinstrumente und Versicherungen für die Kapitalversicherung für Finanzdienstleister, dass wir das dann im April besprechen können. Also diesen Entwurf der Stellungnahme zumindest dahingehend. Und was wir dann im April auch noch zu besprechen hätten, wäre dann eben die Frage, sollte es außerhalb der Kapitalschutzrechnung noch ein Instrument geben, wie diese Überleitungsrechnung zur Nettoverschuldung. Dann gibt es auch noch Veränderungsrechnung zum Working Capital, die man diskutieren kann. Und ganz abschließend, wie gesagt, das ist eine Dreiviertelseite, sollten die identifizierten Probleme durch eine komplette Überarbeitung des ISS-7 gelöst werden oder sprechen wir uns dafür auf gezielte Verbesserung. Also das ist das, was jetzt noch übrig ist und im besten Fall im April gelöst wird. Ansonsten müsste man dann die Stellungnahme eventuell zwei, drei Tage überziehen und dann könnte man das im Mai nochmal abschließend besprechen. Genau.
Ich glaube, das ist ein Stichwort komplette Überarbeitung. Wenn ich das richtig verstanden habe, ich glaube, da ist doch jetzt hier noch recht klar, keine komplette Überarbeitung, aber jetzt nicht. Man kann auch von vorne anfangen, was Neues zu nehmen.
War ja auch unterm Strich, also ich weiß ja nicht, wie weit diese Phrase oder der Approach durch so unterschiedliche Ergebnisse, weil ich meine, wenn Netto und ISS jetzt mal halten, versteht man tatsächlich drin. Also, ne, wir haben jetzt, es gibt ein paar grundsätzliche Strukturvorgaben, es gibt so Betragsmittel, und Äquivalente, so, und dann gibt es ja eine bunte Palette von Dingen, die encouraged sind.
Ja, das
die man machen könnte, aber nicht müsste. Deswegen bin ich mir gar nicht ganz sicher, ob man die so komplett überarbeitet im Sinne von, wenn ich das Ganze, was da encouraged wird, alles mal ausschmeißen würde und sage, okay, was sagt denn jetzt Netto? Als echter Revolutionär Büro, dann ist es nie investiert. Und wenn man da natürlich schon sagt, okay, also steht dieses Grundgerüst jetzt oder wo muss man da eben auch nochmal irgendwo ran, dann, ich glaube, die Frage ist ein bisschen artifiziell, was kann ich so, das sind viele Sachen, die eigentlich nicht hart vorgegeben. Ich wollte noch, also eins, was ich noch, dass, ich meine, du kennst natürlich aber die Runde aus der, was UCAP letzte Woche bei IFIS vorgestellt hat. Der hat natürlich, also der Kern war auch ganz klar, das, was hier jetzt geht, ne? Messgrößen und Kennzahlen. Und also die haben eine Studie gemacht, wo sie eben insbesondere eben auch Investoren und Creditors gefragt haben, was sie so brauchen. Und die zwei zentralen Sachen waren halt der Debt Reconciliation und Free Cashflow. Und ja, auch gesagt, also beides ist nicht gefordert. Es gibt ja nur diese Liability-Überleitung für Financing Activities, aber keine Debt Reconciliation. So, und Free Cashflow ist halt auch all over the place. Und das waren die zentralen Sachen, die wir auch genannt haben, das ist mal durchaus auch noch so war. Und bei den Encouragers Closers haben wir ein paar Sachen, also einmal was Encouraged war, ist die Direct Method. Ein Fragezeichen war, dass das eine tolle Encouraged Idee tatsächlich ist. Und das andere war noch diese Aufteilung zwischen Maintenance und Growth Operating Capacities. Also das ist Maintenance und was ist sozusagen Cashflow, wo wir auch, glaube ich, sagten, na, ist ein bisschen schwierig, ob man das wirklich disaggregieren kann. Und dann war es so, dass das auch segmentiert erstattet. Also die drei Cashflow-Kategorien für jedes reportende Segment. Auszuwahlen. Und dann kam so kein Prinzip raus, dass alle diese Sachen, die jetzt encouraged sind, dass die faktisch aber eigentlich gar nicht die sind, die gefragt werden, beziehungsweise die eben auch relativ komplex sind, deswegen macht man das halt auch gar nicht. Und umgekehrt eben, wie gesagt, also für Cashflow Net-Conciliation im Wesentlichen halt vielleicht da viel interessanter werden. Da gab es auch so ein paar Sachen, die waren bei ihr so ein bisschen eben dran noch, das war auch so hier Gross Cashflows aus der Limited, so ein paar Geschichten. Aber ich, also, wie nur sagen, selbst man so in ganz guter Gesellschaft, denke ich mal, mit einigen von den Sachen, die wir jetzt auch diskutiert haben, da würde ich mal sagen, machen wir uns mal auf und warten mal was. Gucken wir mal auf. Ich habe schon gesagt, dass gerade bei Liberty, glaube ich, ist das auch gut. Weil wenn das jetzt halt, weil das eben so klein ist, damit es halt schon recht lange auch von mir so ein Runde drüber diskutiert ist, glaube ich, mal gut, um es einfach mal zu sehen. Und dann zu gucken, okay, was ist jetzt eine Aussage. So, du bist glücklich für heute? Ja?
Ja.
Sehr überzeugt. Wenn du was glücklich bist, dann bin ich natürlich auch glücklich. Ja? So, wenn dann würde ich sagen, können wir damit den Top 14 beschließen und damit kommen wir dann auch ans Ende unserer heutigen Sitzung. Danke ich mich ganz herzlich und wünsche allen einen angenehmen Heimweg und dann sehen wir uns in alter Frische im April virtuell wieder. War schon ein bisschen am Überlegen, ob wir vielleicht die September-Sitzung doch noch irgendwo hin verlagern. Das muss ich aber noch mal jetzt diskutieren, wie und wo und was wir da tatsächlich machen können. Aber das ist jetzt noch im Bereich des beides möglich. Da sage ich jetzt aber kurz, dass ich Bescheid muss. Und damit?
Zum Bergmann.
Darf ich jetzt mal wieder?
Ich finde auch. Das ist ja auch noch. Ja.